Herzlich willkommen zum Podcast Pop Goes Church. Wir sind
Hartmut Naumann, ich leite das Popularmusikzentrum in Hannover.
Und Stefan Reinke, Kantor im Zentrum für Popularmusik in Itzehoe.
Ja, und wir unterhalten uns in unserem Podcast über neue Lieder und die Entwicklung von Popularmusik in der Kirche.
Und jetzt geht's los.
Ja, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Pop Goes Church. Hallo Stefan.
Hallo Hartmut.
Wir starten heute mit unseren Sommerinterviews, denn wir haben uns für diese und auch für die nächsten drei Folgen spannende Gäste eingeladen, die wir befragen wollen nach Popularmusik in der Kirche und nach dem, was sie selber für eine Haltung dazu haben und was sie selbst auch dazu beigetragen haben vielleicht und wie sie die Dinge hier und dort auch differenziert betrachten. Sehr spannende Interviewpartner. Und heute starten wir mit Dieter Falk. Hallo Dieter, schön, dass du da bist.
Schönen guten Morgen, grüßt euch.
Dieter, du bist ja jemand, der unermüdlich unterwegs ist, der permanent Projekte am Laufen hat. Und das schon seit den 80er Jahren spätestens bist du mit ganz viel interessanter Musik unterwegs. Was sind denn deine aktuellen Projekte? Was machst du gerade? Mit was bist du auf Tour?
Ich bin öfters in Wien, denn seit Oktober letzten Jahres läuft dort ein Musical en suite. En suite heißt, dass es jeden Tag läuft. Mit einem Ruhetag. Montag ist immer Pause. Dafür spielen die dann Sonntag zweimal. Also so wie man es aus Hamburg zum Beispiel kennt. Und da läuft ein Musical, was mein Sohn Paul und ich zusammen geschrieben haben, Maria Theresia. Das ist so mein neuestes Projekt, das ist sehr umfangreich, 25 Musikerinnen und Musiker im Orchestergraben und über 30 Leute auf der Bühne. Und ja, da ich auch dort die Arrangements geschrieben habe und Musical Supervisor bin, muss ich öfter mal dahin und so alles checken. Das ist ein spannendes Projekt, auch neu für mich bis dato gewesen. Ja, und ansonsten Hartmut, Stefan, der kennt mich ja, Konzerte und Lehrtätigkeit. Es bleibt spannend.
Ja. Man nimmt dich ja so auch als Grenzgänger irgendwie wahr zwischen säkularer Popmusik, wenn man den Begriff irgendwie benutzt, was auch immer das genau sein mag, oder zwischen allgemeiner Popmusik, zwischen christlicher Popmusik, was ja so ein bisschen unser Gegenstand hier ist. Wie war das denn, als du angefangen bist? Was war zuerst da? Was zuerst kirchliche Popularmusik oder Popmusik oder kommst du aus dem Kirchengemeindekontext? Wie ist das gekommen?
Ja, ich bin ein klassisches Kirchenkind, wobei ich aus einer Freikirche komme. Freie evangelische Gemeinde in Siegen, Geisweid. Also ich komme aus dem Siegerland. Sehr fromme Ecke. Da gibt es in jedem Dorf gibt's irgendwelche vier Kirchen, kann man schon sagen. Und mein Bruder und ich hatten einen Jugendchor und das war mein Start. Für den Jugendchor habe ich eigene Songs geschrieben. Aber natürlich auch Gospels wie Oh Happy Day, was man so früher gesungen hat. Also es lief immer so Gospel-Thema bei mir. Das war so meine Hauptüberschrift, meine musikalische Überschrift. Parallel habe ich aber eigentlich immer Musik gehört von Elton John bis Steely Dan, was es damals so gab, Earth, Wind and Fire.
Ja, und da bist du ja in dieser christlichen Musikszene sozusagen, christlichen Popmusikszene, ja, Anfang der 80er Jahre bist du ja wirklich senkrecht gestartet. Also überall, wenn man da so mal nachliest, was ist denn da alles so gewesen, taucht überall der Name Dieter Falk auf, ja. Arno und Andreas und keine Ahnung, viele Leute, mit denen du da zusammengearbeitet hast und die du auch, ja, mit deinen musikalischen Impulsen irgendwie versorgt hast. Was sind denn da in dieser Anfangsphase für dich so wichtige Stationen gewesen?
Natürlich, dass ich auch parallel zu den Musikproduktionen, nennen wir mal mit Arno und Andreas, auch live unterwegs war. Das fand ich immer wichtig, damit man die Künstler und Künstlerinnen auch besser kennenlernt. Eine wichtige Station war auch Kay Gaunt. Das ist eine verrückte Story. Eigentlich war eine ganz andere Sängerin bei mir im Studio in Stuttgart damals und wollte sich musikalisch vorstellen. Und dann habe ich mir ein Konzert von dieser Sängerin angeguckt und als Background-Sängerin war eine junge Dame dabei, die mir viel besser gefiel.
Das ist der Albtraum für so eine
Das ist wirklich der Albtraum. Ich werde ja natürlich hier keinen Namen nennen. Also die gefiel mir musikalisch viel besser und das war Kay Gaunt. Und die hat dann einen Plattenvertrag bei Pieler Musik bekommen. Und ja, das war so ihr Start damals. Und ja, das war eine verrückte Geschichte. Aber Weiter natürlich Theophilis, wie sie alle hießen. Mein Freund Johannes Nitsch, der ja auch aus der Gegend Hessen-Siegerland kommt. Und ich, wir beide haben in dieser Zeit, und jetzt rede ich mal von Anfang der 80er Jahre, der 1980er Jahre, wirklich sehr, sehr vielen Künstlern so ein bisschen die Platten vorbereitet und sie live begleitet.
Mhm. Du warst ja als Produzent bei Pila Music, hattest du einen rechten Anstellungsvertrag oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, ich war frisch verheiratet, 1984 habe ich geheiratet, Angelika geheiratet und ja, irgendwie musste ja ein bisschen die Butter aufs Brot und dann kam dieses Angebot von dem Ehepaar Rittinghaus als Staff Producer. Das habe ich angenommen, allerdings nur eine halbe Anstellung, weil ich wollte auch immer natürlich noch auf Tournee sein und auch andere Sachen machen können. Und dort habe ich von 1984 bis 1989 in der Tat sehr, sehr viel produziert. Und 1989 war ich aber auch, muss ich sagen, gesundheitlich ziemlich angegriffen, weil ich ganz oft mit Low Budgets, also mit ganz, ganz geringen Budgets, oft auch in Nachtschichten durchproduzieren musste. Und dann hat mein Schwiegervater, seines Zeichens auch Internist, mir die gelbe Karte gezeigt und hat gesagt, wenn du so weitermachst, hast du mit 40 einen Herzinfarkt. Und da war ich, ja, da war ich Anfang 30. Und ja, dann kam durch, wie auch immer, durch einen Riesenzufall oder Gottes Geschenk eine Demokassette in dem Briefkasten und da war P. Werner drauf mit dem Song Kribbeln im Bauch.
Ja, und den hast du dann produziert und ich erinnere mich, ich bin diesem Song begegnet. Ich war damals, als der gerade frisch rauskam, an der Musikschule Gesangslehrer für Pop und so. Und da brachten die Schüler, Schülerinnen, muss ich sagen, dazu, die brachten diesen Song mit. Den wollen wir gerne singen, der ist so super und genau. Und später habe ich erfahren, dass du den produziert hast.
Das hat dann schon mein Leben auch verändert, weil es war der erste Hit, den ich hatte. Vorher habe ich ja ausschließlich für die christliche Popmusikszene produziert und das hieß, dass man im besten Fall bei Kay Gaunt waren es 25.000 Alben zu der Zeit verkaufen konnte. Mein On-Time-Album, meine erste Soloplatte 1985 hat auch sehr gut verkauft, auch so in dem 30.000er Bereich. Aber ganz ehrlich, davon leben konnte man wirklich nicht. Und dann war es so, dass klar, meine Frau hat noch studiert für Lehramt und als wir dann in Stuttgart wohnten, kam eben P. Werner um die Ecke und zwei Jahre später kam die Band Pur um die Ecke. Und ja, dann hat sich schon mein Leben auch verändert. Ich durfte mir auch mal mehr leisten, weil ich mehr Budget für die Produktion hatte, durfte nach Amerika fliegen, dort produzieren. Und ja, das hat schon auch unser gesamtes Leben verändert.
Ja, das kann man sich gut vorstellen.
Und wie war das so, als wenn du sagst, du kommst so aus einer frommen Gegend, hast du kirchliche Musik gemacht, die ganze Zeit da gearbeitet und dann geht's in die Mainstream-Popmusik, kann man ja schon sagen. Hast du es gemacht, also schon mit Überzeugung gedacht oder hast du gedacht, ach, kann man gut Geld verdienen, mache ich jetzt mal und ich kann Kirchenmusik weitermachen als Hobby oder hast du dein Herz an den Teufel verkauft oder wie hast du das empfunden so
also, zu der Zeit? Das ist eine gute Frage. Also ich habe wirklich aus existenziellen Gründen einfach nicht mehr so weiterarbeiten können, wie ich vorhin erklärte, weil es sehr aufreibend war. Ich muss dazu sagen, ich bin ein echter Workaholic. Meine Arbeitstage fangen, ich stehe um 5:30 auf, auch früher schon. Und die Arbeitstage enden dann spät. Ich komme auch mit kurzen Nächten zurecht. Und das kann man halt eine gewisse Zeit machen, aber nicht durchgehend. Und als ich dann die Möglichkeiten hatte, ein bisschen mehr in Ruhe zu arbeiten, auch künstlerisch mir mehr mal leisten zu können, dann habe ich diese Chance natürlich ergriffen. Und Stefan, damals wusste ich ja noch nicht, ob das erfolgreich wird. Das ist ja so, dass wenn man so ein Kribbeln im Bauch produziert, dann weiß man ja nicht, ob das nachher ein Hit wird. Und als ich mit Pur anfing, hatten sie auch noch kein Chart-Entry. Okay. Und das heißt, als ich dort als Produzent anfing, auch 1989, war das ja auch noch ungewiss. Selbstverständlich, es ist so, mit einer größeren ökonomischen Unabhängigkeit kommt natürlich auch kommen bessere Lebensumstände. Das ist eine Binsenweisheit. Trotzdem habe ich immer, auf deine Frage jetzt zu antworten, immer den Kontakt zu den alten Freunden und Bekannten aus der christlichen Musikszene weitergepflegt. Will nur zum Beispiel Clemens Bittlinger nennen. Und ja, auch Andreas Malessa, also da ist der Kontakt nie verloren gegangen. Hm.
Du hast ja dann spätestens bei dem Thema Pop-Oratorien, 10 Gebote und so, da bist du ja sozusagen wieder sehr, sehr stark in die, wenn man so will, in die christliche Musikszene eingestiegen mit so einem Paukenschlag. Also ich habe das jedenfalls wirklich als einen Paukenschlag empfunden, diese 10 Gebote, als das rauskam und habe gedacht, wow, mit richtig guter Popmusik kann hier zeitgemäß eine biblische Geschichte erzählt werden, mit Botschaft, mit Doppelbödigkeit und allem drum und dran. Und die Mucke ist richtig groovig und so. Das fand ich, also mich hat das sehr inspiriert damals, als das rauskam. Und du hast ja noch weitere Oratorien auch nachgelegt. Wie kam es dazu? Wie kam es zu diesem, vielleicht zu diesem Erstlingswerk da?
Vielleicht darf ich noch eine Sache vorausschicken. Als ich 2006 und 2007 bei der TV-Castingshow Popstars in der Jury saß, bei ProSieben, hatte ich ja die verrückte Idee, parallel dazu Paul Gerhardt ein Album zu widmen. Mhm. Diese Extreme habe ich auch immer gemocht. Ich mochte immer, diese zwei Welten zu verknüpfen, um einfach auch Kirche mal in anderem Licht zu zeigen. Das klingt jetzt sehr romantisierend, aber wenn man parallel in einem Privatsender unterwegs ist, in einem Castingshow-Format und auf der anderen Seite Konzerte gibt mit Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt, dann wird man gefragt, wie sowas funktioniert. Und das war, das fand ich hochspannend auch für mich persönlich, diese Welten miteinander zu verknüpfen und zu zeigen, dass kirchliche Welt und religiöse Welt nicht weltfremd ist.
Mhm. Dann lass uns doch am besten hier mal einen kurzen Cut machen. Du hast ja für dieses Interview auch zwei Songs mitgebracht, die wir mal einspielen können. Und eins davon passt, glaube ich, jetzt gerade ganz gut hierher.
Befiehl du deine Wege von Paul Gerhardt, der Text, Johann Krüger, die Musik, ist der Choral, der mich von Paul Gerhardt immer am meisten beeindruckt hat. Hier ist meine Bearbeitung aus dem Jahre 2007. Und nach diesem A Tribute to Paul Gerhardt Album 2007 kam diese von dir gerade angesprochene Anfrage der Kreativen Kirche zum Kulturhauptstadt 2010 Jubiläum in Dortmund, also das Ruhrgebiet war Kulturhauptstadt, ein Musical zu schreiben. Und da ich Musical immer total cheesy fand. Ich übertreibe mal, aber da habe ich gedacht, das ist, also ich weiß nicht, ich muss dazu sagen, Michael Kunze, den ich schon seit über 45 Jahren kenne, hatte mich schon in den 1980er Jahren gefragt, ob ich nicht mal ein Musical schreiben wolle. Und da habe ich eben damals gesagt, ja, finde ich ein bisschen cheesy. Und er sagt, ja, wart's mal ab.
Irgendwann, naja.
Und 2009 waren hier auf dem Sofa links vor mir die beiden Herren der kreativen Kirche und fragten mich für ein großes Chorstück an. Und dann habe ich parallel, als sie hier waren, Michael Kunze angerufen, habe ihn gefragt, Michael, du bist der Experte, ich kenne mich mit Musical wirklich nicht aus. Ich habe ihn so gefragt, könntest du mir jemanden empfehlen, der den Text für so ein Stück macht? Und natürlich habe ich insgeheim gehofft, dass er ja sagt. Und so war es dann auch. Und das war für mich der Beginn in ein ganz neues Kapitel, von dem ich bis heute profitiere und was heute für mich eigentlich meine Hauptbetätigung ist, Musical.
Ja, wie gesagt, ich habe da sehr aufgehorcht, als das rauskam. Und dann sind ja noch weitere Musicals oder Oratorien. Eigentlich sind es mehr Musicals, ne? Weil es viel mit szenischer Darstellung natürlich arbeitet, was du da machst. Dann kam Luther, jetzt aktuell ist Bethlehem und Maria Theresa ist im Grunde genommen ja auch sowas Ähnliches, ne? Also das ist sozusagen ja eigentlich wirklich so eine Art Hauptbeschäftigung für dich jetzt momentan geworden, ne? Kann man sagen.
Ja, weil ich das natürlich auch eine große künstlerische Herausforderung finde. Früher war ich so der Mann für die 3,5-Minuten-Songs und jetzt muss ich 2,5 Stunden füllen. Und ich habe das als eine große Herausforderung deshalb empfunden, weil gerade auch diese filmmusikalischen Elemente im Underscoring, das bedeutet, dass man zum Beispiel Dialoge musikalisch unterlegen muss, in gerade Musicals. Bei den Pop-Oratorien haben wir das jetzt seltener, aber gerade im Musical-Bereich ist das so, dass man eben Dialoge auch musikalisch untermalen muss. Das ist so ein bisschen dieser, ich nenne das mal filmmusikalische Bereich. Aber dass man auch Emotionen zum Teil auch vielleicht plakativ, aber doch deutlich untermalen kann. Ich nenne mal zum Beispiel, wenn wir jetzt bei Maria Theresia die Kriegsszene haben zwischen Friedrich von Preußen und Maria Theresia, also die 7-jährige Kriege. Das reizt mich total, das auch umzusetzen mit den sogenannten Hans-Zimmer-Sounds, so Monumental-Sounds, Cinematic-Sounds. Das ist auch für mich als Pop-Produzent ein Riesenspaß.
Schön.
Wenn du bei diesen Chor-Musicals, also Maria Theresia ist ja jetzt richtig für Profibühne gedacht, so, das sind die anderen zwar auch, aber irgendwie haben die ja doch, macht ihr diese Chor-Musicals die Andockung an so eine Chorszene, an eine Chorwelt, an Kirchengemeinde vielleicht auch irgendwie so Sinn. Wie denkst du da, wenn du sowas geschrieben hast? Wer ist die Zielgruppe eigentlich? Ist die Zielgruppe immer die große Arena oder denkst du, ah, das ist auch ein Chor und ich denke auch mit, dass das vielleicht in einem kleineren Gemeindesetting funktionieren kann, können, ja, soll, wie auch immer?
Das ist eine ganz wichtige Frage, Stefan, weil mir oft vorgeworfen wurde, anfangs so, als das erste Stück rauskam, ja, das so monumental und groß, die singende Masse, man verliert sich in der Masse. Historisch war es aber ganz anders gedacht. Ursprünglich hieß dieses Stück die 10 Gebote und das danach das Projekt der 1000 Stimmen. Also wir haben gesagt maximal 1000 und auch bei einer großen Mendelssohn-Aufführung hast du manchmal 500 Leute im Chor oder so. Also das ist ja nicht neu.
Ja.
Und diese monumental so Fischerchor-ähnlichen Zustände, die waren gar nicht mal intendiert. Es war nur mal so, dass in dieser Chorszene offensichtlich eine Nachfrage herrschte, dass sich so viele Leute angemeldet haben, dass wir dann bei den Uraufführungen bei 2.500 oder 3.000 auch dicht machen mussten. Und natürlich haben wir uns, und das wäre ja vermessen, das nicht einzuerkennen, wir haben uns echt total gefreut, dass es so eine Nachfrage gibt für populäre Musik in Chorform. Und dass jetzt heute auch dann auf Tournee gehen kann, das freut uns natürlich auch, aber das ist jetzt wirklich, das ist wirklich so gemeint, dass wir nachher diese Stücke auch in Buxtehude oder in Berchtesgaden mit einem 50-Mann-Chor oder in einer 25-Frauen-Chor oder einem Polizeichor in Düsseldorf oder keine Ahnung, was es alles so gibt, dass die dann 4 Titel aus Bethlehem am Weihnachtstag singen. Oder dass das Lutherstück über 140 Mal in kleiner Form, in teilweise sehr kleiner Form, mit Halbplaybacks gemacht wurde. Das finde ich mindestens genauso wichtig.
Mhm. Ja, ich glaube, das ist, wenn wir ein bisschen allgemein auf die Popularmusikszene gucken, wo es einen großen Bedarf gibt, ne, an den Großformen. Wenn man es mit der klassischen Kirchenmusik vergleicht, habe ich das Gefühl, dass die Popmusik ist oft sehr songzentriert und es werden sehr oft Einzelsongs gemacht. Aber irgendwann kommt ein Chor, glaube ich, dahin, dass er ja einen größeren Zusammenhang haben möchte. Ne? Den kann man auch selbst basteln natürlich, indem man selbst einen dramaturgischen Bogen aus Einzelsongs sich bastelt. Aber im Prinzip ist ja dieses Chormusical das Gegenstück zur großen Messe oder sowas, ne? Oder zum Oratorium. Und das, glaube ich, ist eine Herausforderung, die Chöre brauchen, die auch gut ist, um die, dass die Popszene als Kirchenmusikszene ernst und wahrgenommen wird. Ne? Also da bräuchte es, glaube ich, noch viel mehr Stücke. Vielleicht auch in einem kleineren Umfang, so, aber das ist, glaube ich, wirklich ein Format, das gefragt ist. Also sage ich auch selbst als Mensch, der ja in der selbst solche Sachen auch aufführt dann und machen möchte und nicht selbst komponieren möchte. Ne? Ich möchte nicht alles selbst, habe keine Zeit dafür tatsächlich und vielleicht auch kein Talent, um das alles selbst zu dramaturgisieren. So, ne? Und insofern braucht es das, glaube ich, damit die Szene professionalisiert wahrgenommen wird. Und das war, glaube ich, auch der große Schub, den das mitgegeben hat. Nicht nur, aber auch ein wichtiger Schub.
Natürlich, man muss natürlich, ich war ja nicht der Erste, man muss der Ehrlichkeit halber sagen, dass Siegfried Fietz mit dem Paulus-Oratorium, Petrus-Oratorium mir auch da eine Vorlage geliefert hat. Und wir telefonieren ein-, zweimal im Jahr miteinander. Hartmut, du kannst dich auch noch erinnern, wie er uns besucht hat in der Popakademie seinerzeit. Er ist einfach ein toller Typ und wenn er so erzählt, wie so ein Lied wie von guten Mächten entstanden ist oder auch wie das Paulus-Oratorium entstanden ist, das hat mich schon beeinflusst und das hat mich auch motiviert, das zu tun. Und heute ist es so, Stefan, dass ich meinen Studierenden in Regensburg bei dem Masterstudiengang Neue Geistliche Musik als Masteraufgabe auch immer die Möglichkeit gebe, eigene Musicals zu komponieren. Mhm. Und das ist jetzt schon mehrfach vorgekommen. Ein Studierender hat ein Paulus-Musical geschrieben und gerade im letzten Jahr hat eine Absolventin, die Steffi Hehlein, ein wunderbares Afrika-Musical geschrieben, aus eigener Anschauung, weil sie auch dort oft war und Hilfswerk gegründet hat. Eine ganz tolle Geschichte. Ich bin total bei dir. Die Menschen möchten Geschichten hören. Natürlich kannst du auch in 3,5 Minuten eine Geschichte erzählen. Wenn du ein guter Texter bist, geht das wirklich. Es gibt genügend Beispiele. Aber ich glaube, dass die Menschen in dieser Kurzlebigkeit von TikTok zunehmend den Wunsch haben, auch sich mal in die Geschichte länger zu vertiefen, dran zu bleiben am Ball, einzutauchen in eine andere Realität, auch vielleicht in eine andere Person. Und deswegen glaube ich, dass Musiktheater da eine große Möglichkeit hat.
Ja, das ist auch meine Erfahrung, muss ich sagen. Das ist wirklich nicht nur im aktuellen Trend, sondern ich glaube auch, das hat eine stärkere Bedeutung, sich wirklich reinzuknien in eine Geschichte und zwar in einem musikalischen Format. Ich habe übrigens auch mit meinen Masterstudenten damals in der Popakademie auch ein Oratorium geschrieben. Das ist leider bisher noch nicht aufgeführt, aber das war auch eine tolle Arbeit, weil die Studis auch unheimlich viele Ideen, kreative Ideen eingebracht haben und so. Also ich glaube, dass es ein Format ist, was wirklich auch weiter Zukunft hat. Ich denke mal, was die Größe dieses Formates angeht, da muss man wahrscheinlich noch in Zukunft noch ein bisschen mehr Abstufungen vielleicht organisieren. Also deine Dinger, ja, die sind riesengroß, auch groß aufgebaut mit vielen Solisten, mit viel, da braucht es viel, um das zu realisieren. Und das ist auch hat eine eigene Qualität. Aber nicht jeder, sagen wir mal, ambitionierte Gospelchor in einer Kirchengemeinde kann sagen, okay, ich mache jetzt mal das komplette Luther-Oratorium, ja, suche mir irgendwie noch ein paar Solisten dazu. Das wird nicht funktionieren. Also ich fände es gut, wenn wir da einfach immer noch mal verschiedene Formate durchdenken, wenn wir solche Sachen machen. Ne?
Genau. Also bin ich total dabei. Erstmal gibt es natürlich nicht jedem Veranstalter, sage ich mal, hat die finanziellen Möglichkeiten, eine große Band dazu zu holen. Deswegen gibt es auch die Möglichkeit, mit Halbplayback zu laufen. Das ist für uns als Musiker natürlich semi-optimal. Aber wenn man jetzt mal zum Beispiel im Musical-Bereich guckt, was gerade so in Deutschland rumtourt, das ist verrückt, wie viel da als Halbplayback läuft, einfach aus finanziellen Gründen. Also das, finde ich, darf dann auch bei kleineren Aufführungen erlaubt sein, wenn nur der Gesang live ist. Und natürlich auch die technischen Herausforderungen sind teilweise schon immens. Aber es freut mich eben, dass es trotzdem möglich ist, dass die drei Stücke, die Michael Kunze und ich geschrieben haben, auch ganz oft übers Jahr hinaus kleinere Aufführungen stattfinden.
Du bist ja im Bereich von Ausbildung und Workshops und so, Musikvermittlung, bist du ja auch von Anfang an unterwegs. Also du bist ja jemand, der seine musikalischen Ideen gerne weitergibt. In verschiedensten Formaten, an Hochschulen, aber eben auch innerhalb von Workshops. Und wir sind uns, ich weiß gar nicht, ob du dich daran erinnern kannst, wir sind uns vor Ewigkeiten mal begegnet in Görlitz, Anfang der 80er Jahre. Da waren wir eine junge Band, wir waren Teenager. Und du warst zu Besuch in der Jugendarbeit, der Dieter Fall kommt und so weiter. Und du hast da ganz kurzfristig und unkompliziert mit uns ein Coaching gemacht. Und hast uns gezeigt, wie der Groove in der Band funktioniert und wie ein Arrangement aufgebaut werden kann, Lückenarrangement und so. Fand ich total interessant. Dieter Falk tauchte auf, hat Ideen dagelassen und ist wieder verschwunden und zur nächsten, wie so eine Biene zur nächsten Blüte geschwebt. Also hat mich sehr beeindruckt damals. Und seitdem habe ich das ja auch mitverfolgt, dass du immer wieder im Bereich Ausbildung unterwegs bist. Und wir hatten ja dann die tolle Möglichkeit, mal zusammenzuarbeiten an der Popakademie in Witten, als wir miteinander quasi diese Pop-Studiengänge aufgebaut haben 2016 in den folgenden Jahren. Wie stehst du zu dem Thema Musikvermittlung? Ich meine, du machst bis in Regensburg jetzt auch aktiv und in Düsseldorf und so weiter. Ja, wie wichtig ist dir das?
Das war mir immer schon wichtig und Klammer auf, natürlich kann ich mich an Görlitz erinnern. Ich weiß auch noch, wie ich da hingekommen bin in so einem Trabant, der irgendwo auf halber Strecke den Geist aufgegeben hat. Das war hochabenteuerlich, sowas vergisst man nicht. Und natürlich kann ich mich auch sehr gut daran erinnern, lieber Hartmut, wie wir zusammen die Evangelische Popakademie in dieser Pressekonferenz wir beide haben zusammen gejammt und danke alle Gott. Ja. Und kannst dich noch, das war so verrückt.
Ja, ja.
Und das war cool, waren natürlich, das sind so Erlebnisse, die bleiben auch. Und Musikvermittlung hatte ich eigentlich von Anfang an immer auch schon als einen Teil meiner Tätigkeit verstanden. Es gab damals das Fachblatt Musikmagazin. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Und daraufhin wurde etwas später die Zeitschrift Keyboards, die es auch bis heute noch gibt, heute heißt sie dann Sound and Recording, gegründet. Und die waren quasi um die Ecke in Köln, wo ich damals studiert habe. Und ich habe mir mein Studium zum Teil finanziert, indem ich monatliche Workshops geschrieben habe für diese beiden Zeitungen. Und diesen Workshops wurden dann nachher in Klavierbuchform veröffentlicht. Also das war schon in den, ab 81 habe ich Workshops geschrieben, monatliche Kolumnen über Bandarrangement oder Keyboard, Piano-Workshops, Pop-Piano. Das heißt, das war immer ein Thema für mich. Und als dann 2013 der Ruf hier kam von der Robert-Schumann-Musikhochschule, dort eine Professur zu übernehmen, habe ich sehr, sehr gerne Ja gesagt. Vorher hatte ich immer mal Workshops gegeben und dann kam ja die Gründung der Evangelischen Pop-Akademie und. Also für mich ist Musikvermittlung das A und O. Und ich bin so froh, dass ich eigentlich auch durch die, sagen wir mal, gerade was die Evangelische Popakademie, die du ja geleitet hast, angestoßen hat, sich in der Zwischenzeit entwickelt hat, dass ja eigentlich keine Musikhochschule mehr ohne ein Angebot dieser Art auskommt.
Genau.
Und das ist so schön zu sehen, dass ja im Prinzip die Presbyterien, die sagen, wir brauchen jetzt ein KIMU. Wir brauchen einen Kirchenmusiker oder eine Kirchenmusikerin, die zumindest eine grundlegende Qualifikation auch in Gospelchorleitung hat oder auch ein Choral neu reharmonisieren kann, der Liturgie ganz anders begreift. Und das ist wirklich eine bahnbrechende Änderung gewesen. Und ich freue mich, dass eben jetzt selbst in katholischen Kirchen in Regensburg sowas auch aufgegriffen wurde.
Ja, das ist ja tatsächlich auch ein großer Weg, ne? So von den Anfängen, die wir schon gewidmet haben, da in die 80er Jahre, als du so eingestiegen bist, da war ja ein bisschen vielleicht das absolute Schmuddelkind-Image der Popularmusik schon ein bisschen überwunden, aber auch noch nicht so stark. Und jetzt tatsächlich ist es eine Hochschule und im Grunde jede Hochschule überlegt, wie sie es irgendwie einbauen kann, weil der Berufsbedarf so da ist, ne? Dennoch, wenn du da so mal drauf schaust auf diese Entwicklung, gibt es da noch Lehrstellen, gibt es noch Bedürf? Also sagst du irgendwie, da müsste noch was sein? Also perfekte Welt hat man natürlich nie, ne? Aber wenn man sich die basteln könnte, irgendwie was.
Ja, ich denke zum Beispiel daran, dass ich kommende Woche in Düsseldorf einen zweitägigen Workshop mache für Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker. Den habe ich vor 10 Jahren schon mal jedes Jahr einmal gemacht und dann wurde es einfach links liegen gelassen, leider. Jetzt wird es aber Gott sei Dank wieder aufgegriffen. Ich glaube, dass die Hochschulleitungen noch mehr begreifen sollten, dass es ohne nicht mehr geht. Und dass diese zweigleisige Ausbildung eine Bereicherung für den kirchlichen Alltag ist und dass es diesbezüglich noch viel zu tun gibt. Ich sagte ja gerade, ich freue mich, dass die Evangelische Popakademie damals viel angestoßen hat. Aber im katholischen Bereich ist das wirklich noch ausbaufähig. Zum Beispiel, ich habe letzten Monat eine Anfrage bekommen für eine leitende Stelle in dem Diözese Köln für Popularmusik. Und die haben händeringend gesucht, weil es muss jemand sein, der einen Masterabschluss hat. So, wo gibt es das denn überhaupt? Das gibt es eigentlich nur in Witten und den gibt es eigentlich auch nur bei uns in Regensburg. Also für eine A, es gibt nur eine A-Stelle. Also da ist noch viel Luft nach oben.
Ja, da gäbe es natürlich aber viel, das müssen wir auch nochmal irgendwie sagen, also quasi diese Fixierung von solchen Stellen an A-Examina könnte auch eine sein, die womöglich nicht ganz der Gegenwart mehr entspricht sozusagen. Ne? Da könnte man ja auch schauen, ne? Dass man sozusagen, da gibt es ja gerade im Pop-Bereich so viele Querlogiken, die jenseits von irgendwelchen Abschlüssen liegen, die trotzdem qualifiziert sein können. Aber grundsätzlich auch, ich frage mich auch, wann die erste große Hamburger Hauptkirche ein A
Musiker, Pop,
Kantor, ja. eine A-Kantorin anstellst als Popmusik. Das wäre schon spannend. Das glaube ich auch.
Darf ich das kurz, Stefan, ganz kurz bekräftigen, was du gerade gesagt hast? Gerade in der katholischen Kirche gibt es sehr viele Beispiele, wirklich. Also ich könnte dir jetzt sofort 10 Beispiele nennen von Musikerinnen und Musikern, die sich auf Eigeninitiative weitergebildet haben im Bereich Popularmusik, einen klassischen Abschluss haben, irgendwo an der Kirchenmusikhochschule, aber mangels Angebot dann das auf Eigeninitiative gemacht haben und vor Ort eine ganz tolle Arbeit haben und machen, auch ohne einen Master in Popularmusik zu haben. Also das geht auch, gerade im Katholischen zeigt sich diese Möglichkeit.
Dieter, wenn du auf die christliche Popmusikszene guckst in Deutschland, die sich ja auch immer wieder verändert und weiterentwickelt. Wir haben es momentan viel auch mit Praise and Worship zu tun, mit verschiedenen Ausformungen. Wie würdest du das einschätzen von der Entwicklung her? Ist das eine gute Entwicklung? Was fehlt dir da vielleicht? Oder ist es irgendwie top? Wie schätzt du das ein?
Eine gute Entwicklung hinsichtlich was meinst du konkret?
Naja, also ich bin immer so ein Verfechter von Vielfalt, ne? Also auch musikalischer Vielfalt von verschiedensten Sounds, von verschiedenen Stilistiken und so, die irgendwie gleichberechtigt nebeneinander, miteinander unterwegs sein können. Und das ist meine Anfrage, sage ich mal so.
Also da bin ich schon der Meinung, dass, und das sage ich jetzt als jemand, der ja eher so der Mainstreamer ist, der schon ein bisschen so den populären Musikgeschmack auch gut findet und auch dann in seiner Arbeit widerspiegelt. Ich finde schon, dass es links und rechts davon noch mehr geben muss an Unterrichtsangebot. Also ich rede mal zum Beispiel, dass man natürlich in der Weltmusik Phänomene hat oder Stile, die in der Ausbildung zum Teil zu wenig durchkommen. Wir haben Gott sei Dank in Regensburg einen Dozenten, den Geoff Eisenhower, der da wirklich stark ist und der das auch nach vorne treibt, auch in der experimentellen Musik. Mhm. Ich meine jetzt nicht neue klassische Musik, sondern auch im Pop oder im populären Musikbereich auch mehr experimentell arbeitet mit Sprachloops, mit darunter gelegten Atmos, auch teilweise eben gar nicht so harmonischen sehr oder mehr im harmonisch offenen Bereich. Also das sind so Bereiche, die, wenn man die richtigen Dozenten und Dozentinnen dafür hat, die würde ich spannend finden, damit auch unsere Popmusikerinnen und Musiker mal sich davon inspirieren lassen können. Und das hast du ja eigentlich, weil du ja auch von der Gitarre kommst. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, dass du so, also die ersten Bossa-Unterrichte gemacht hast. Das ist total wichtig für uns Keyboarder. Ja, wir haben so 2, 3 Patterns, wie wir die Bio Bossa am Klavier spielen. Aber das zu begreifen, dass du, wenn du den Samba Una Notta oder Girl from Ipanema hörst, dass so das auf der Gitarre anders funktioniert. Und wenn man diese Musik authentisch spielen will, dass es dann auch ein anderes Instrumentarium braucht. Das müssen wir auch lernen.
Ja, ich glaube, es ist in stilistischer Hinsicht spannend. Es ist, glaube ich, noch mal spannender, da werden wir auch noch mal bestimmt eine Folge zu machen, in theologischer oder Frömmigkeitsrichtung scheint es mir auch noch mal eine gewisse Ausdifferenzierung in der Popularmusik hilfreich zu sein.
Oh, da kannst du das ein bisschen konkretisieren, Stefan? Ich finde das mega.
Ich habe das Gefühl, es gibt eine gewisse Engführung auf sehr charismatisch pietistische oder neopietistische Grundfrömmigkeiten, die mir persönlich als so sehr liberalem Volkskirchler ein kleines bisschen zu eng ist.
Okay, da triffst du ein Thema bei mir an, was mich sehr stark beschäftigt. Ich bin ein großer Fan der musikalischen Qualität in der Praise-and-Worship-Szene. Mhm. Ich finde das, was die machen, ist so, ich nenne das mal so die frommen Coldplay. Mhm. Ja, das ist super gemacht, extrem professionell produziert. Und ich bin auch nicht gegen so eine Art showy, halb entertainy Atmo. Da bin ich nicht dagegen. Also, aber wogegen ich total bin und was ich auch, und das sage ich in aller Offenheit, ich finde es, oder lass mich konkret sagen, für mich wird Gott nicht heiliger, indem ich 30 Mal Du bist heilig sing. Oder für mich wird die Tiefe eines O Haupt vor Blut und Wunden Textes, eines Passionstextes, der natürlich 300 Jahre auf dem Buckel hat, aber in der Tiefe und in der Aussage einfach unerreichbar ist. Und wenn ich vergleichbare Passionslieder im Praise and Worship höre, dann würde ich einfach den Kolleginnen und Kollegen einfach ja den Rat geben, geht nochmal in euch und arbeitet an den Texten. Also da habe ich auch ganz, ganz große Fragezeichen.
Ja, nach dem Sommer müssen wir mal ran, Hartmut, ne, an das
wir
Thema.
Wir werden das Thema nicht mehr länger vor uns herschieben. Wir werden das auch mal besprechen, genau. Ja, Dieter, ganz herzlichen Dank auch für dieses Schlusswort und für die Einblicke in deine musikalische Welt. Und für den Schluss unseres Interviews hast du noch einen weiteren Song mitgebracht, den wir jetzt hier gerne nochmal einspielen wollen.
Und hier ist ganz aktuell der Prolog aus dem Maria Theresia Musical, was derzeit in Wien im Ronacher Theater läuft.
Wir alle jagen nach der Zeit und fragen uns, was von uns bleibt. Wir können uns hier und jetzt erinnern. Vielleicht hast du schon von ihr gehört. Sie war besonders, sie hat inspiriert. Und nach all den Jahren ist sie immer noch da.
Ist sie immer noch da?
Hat Visionen.
Ganz in der Männerwelt ihren Weg nach oben.
Ich sag's euch, wie es ist, denn jeder weiß es ja. Sie hat die Hosen an.
Sie ist hier der Kaiser.
Maria Theresia, ihr gehört der Thron. Maria Theresia, Mutter der Nation.
Die erste Queen von Austria.
Stopp mal, sie ist aber meine Mama.
Nein, meine.
Mit alle Kindern schweißt sie den ganzen Land.
Als Kaiserin und Mutter stellt sie sich jedem Wahnsinn.
Mit Stärke und Entschlossenheit weiß sie ihr Land zu lenken.
Selbst stur alte Köpfe bringt sie zum neuen Denken.
Sie geht andere Wege und vor keinem Tempel.
Eine Reformerin, die alle Zukunft denkt.
Moment!
Oh, Friedrich von Preußen.
Wir wollen ihn mal nicht übertreiben. Wir sollten bei der Wahrheit bleiben. Lebt mein Herz über Verstand, nehmen Fehler überhand. Fortschritt und Vernunft findet man in meinem Land. Kein Wunder, dass sie Reich und Volk in Not gerieten. Denn es war gewiss ein Fehler, mir die Stirn zu bieten. Die größte Chance in ihrem Leben hat sie leichtsinnig vergeben. Denn wir beide wären ein gutes Team gewesen. Unverbesserlich diese
Maria Theresia.
Europa mächtig in Schach, unterschätzt du sie, dann gute Nacht.
Maria Theresia, sie kämpft für ihr Land, ist die erste Queen von Austria.
Maria Theresia,
Mutter der Nation.
Dieter, du hast ganz, ganz viel getan für die Musikentwicklung der Popmusik in der Kirche und außerhalb von Kirche. Ja, das ist ganz hoch einzuschätzen und ich finde es großartig, dass du heute bei uns zu Gast warst.
Sehr gerne.
Und wünsche dir einfach weiter alles Gute für deine Projekte und übernimm dich nicht, ne? Also Stichwort Herzinfarkt und so. Also ne? Bleib schön bei dir.
Ja, um 6 aufstehen ist auch in Ordnung. Um 6 geht auch.
Ah, du, zwischen 5:30 und 6 bin ich auf der Trampelmaschine.
Jawohl.
Ja, okay. Okay, gut, das ist ja dann auch gut fürs Herz.
Genau. Danke euch. Mir hat's Spaß gemacht. Ja, euch alles Dank. Gute.
Dir auch alles Gute. Okay. Tschüss.
Ciao.
Und tschüss.